Wir haben seit einigen Wochen einen neuen Bundesfinanzminister, Jörg Kukies. Er wurde heute mit den Worten zitiert, dass der Bund die Finanzen gut im Griff habe. Ein Nachtragshaushalt komme wahrscheinlich nicht mehr. Für 2025 gibt es eine vorläufige Haushaltsführung, was aber als etabliertes Verfahren gilt. Dass Finanzen und Investitionen, konkret der Umgang mit der Schuldenbremse, für die nächsten Jahre zentral sind, das ist nach dem Bruch der Koalition eine Binsenweisheit. Wir möchten heute den Bogen etwas breiter spannen und uns auf die europäische Ebene begeben. Und ich möchte Sie in diesem Zusammenhang vorab einladen, sich unser Projekt Created by Germany anzuschauen. Hier also unter createdbygermany.de finden Sie Infografiken, zum Beispiel zu Staatsinvestitionen im europäischen Vergleich. Deutschland steht hier nicht gut da, wie Sie sehen werden. Die Investitionslücke ist immens. Mein Name ist Marion Ohnesorg. Ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied beim Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Begrüße Sie herzlich zur Folge 82 unseres Wirtschaftspodcasts, heute zum Thema Finanzpolitik für ein souveränes Europa. Freue mich sehr, dass wir dazu Dr. Sebastian Camarero zu Gast haben. Sebastian Camarero ist Senior Economist im Zentralbereich Märkte bei der Deutschen Bundesbank. Er ist Mitglied der AG Finanzen im Managerkreis und hat an dem gerade erstellten Impulspapier zu diesem Thema mitgearbeitet. Herzlich willkommen an Sebastian Camarero.
Hallo Marei.
Sebastian, lass uns grundsätzlich nochmal einsteigen, bevor wir uns verschiedene Facetten und Details anschauen. Was hat der Finanzmarkt mit europäischer Souveränität zu tun?
Also der Finanzmarkt ist das Nervensystem für eine Wirtschaft und ein stabiler, effizienter Finanzmarkt, der sichert, dass eben Kapital für Investitionen, gerade auch in kritische Infrastruktur, Innovation oder auch Transformation eben zur Verfügung steht. Das ist sehr wichtig für die europäische Souveränität, denn nur dann können wir auch unabhängig sein oder selbstständig sein von externen Finanzmärkten wie in den USA oder sagen wir so selbstständiger sein, als wir das bisher sind, wenn eben der Finanzmarkt hier in Europa besonders gut funktioniert und wir dadurch besonders gut in der Lage sind, eben Kapital für wichtige Projekte in Europa aufzubringen und da nicht zwangsläufig angewiesen sind eben auf fremde Kapitalplätze.
Wir haben ja vor einer Weile den Draghi-Report, der wurde vorgestellt und wir hatten den in der vorletzten Podcast-Folge mit Sandra Party auch präsentiert. Der zeigt ja sehr nachdrücklich den Finanzierungsbedarf insgesamt zur Finanzierung der Transformation. Das sind sehr hohe Summen. Wie kann man das einordnen?
Ja, das ist richtig. Also der Draghi-Report war sehr wichtig, weil er aufgezeigt hat, auch jetzt für die neue EU-Kommission, welche Bedarfe eigentlich an Investitionen notwendig sind in Europa, um Europa wieder wettbewerbsfähig zu machen und eben die neuen Herausforderungen zu bewältigen. Die Summen sind sehr groß. Also wir reden um hohe dreistellige Milliardenbeträge. Sie sind aber gegeben der Wirtschaftskraft, die wir in Europa haben, mit 450 Millionen Menschen durchaus stemmbar. Es ist halt eine Frage, wie wir das am Ende organisieren, wie man quasi diese Mittel sich am Kapitalmarkt gemeinschaftlich beschafft, beziehungsweise auch wie ein neuer EU-Haushalt aussehen könnte. Aber auf jeden Fall ist der Draghi-Report da wegweisend und gerade vor dem Hintergrund, mehr europäische Souveränität wagen zu wollen, zeigt er eben ganz klar auf, in welchen Gebieten wir da Bedarfe haben.
Ja. Wir haben ja jetzt schon einen europäischen, also einen EU-Binnenmarkt, was Waren und Dienstleistungen angeht, das ist klar, Kapital und Arbeitskräfte. Was fehlt in Bezug auf einen europäischen Finanzmarkt? Also was bedeutet zum Beispiel die sogenannte Bankenunion in Bezug auf Aktienhandel oder bei der Sicherung von Einlagen?
Ja, genau, das ist richtig. Wir haben einen EU-Binnenmarkt und der funktioniert auch schon sehr gut, was Waren, Dienstleistungen und Arbeitskräfte betrifft, aber in Bezug auf den Finanzmarkt oder besser gesagt den Kapitalmarkt ist Europa durchaus noch sehr fragmentiert. Und deswegen spricht man ja auch häufig von dem Thema Kapitalmarktunion, eigentlich schon seit mehreren Jahren. Und da geht es im Prinzip die Idee zu sagen, wir haben 27 Märkte und momentan, wenn ein Investor auf Europa schaut, dann schaut er eben auf die einzelnen Länder, aber er hat halt nicht die Möglichkeit, sozusagen in einem einheitlichen europäischen Regime zu investieren. Und das sorgt eben dafür, dass häufig dann eben weniger in Europa, sondern eher in den USA, wo wir eben quasi über alle 50 Bundesstaaten hinweg einen einheitlichen Markt haben und gemeinsame Regeln haben. Und deswegen ist die Idee eben, ob es nicht auch in Europa gelingen kann, da einheitliche Regeln zu bekommen, was eben Insolvenzrecht betrifft, was Börsenzugangsregeln betrifft, was aber auch die Aufsicht betrifft, um eben gerade mehr kapitales Vermögen, was vorhanden ist, eben in Europa dann auch tatsächlich zu investieren. Das ist gerade wichtig bei dem Thema wenn wir Startups haben, die wir in Europa zum Glück haben, aber um die zu skalieren und groß zu machen. Weil dann gibt es eben zahlreiche Beispiele, sei es wie etwa BioNTech, die dann eben nicht in Europa in Frankfurt an die Börse gehen, sondern dann eher sagen, wir gehen nach New York, weil da haben wir eine größere Investorenbasis, da können wir einfacher, schneller uns Kapital beschaffen und genau das möchten wir eigentlich ändern oder sollte man ändern.
Und das will man in Europa halten, ja. Mhm,
genau,
ja.
Durch eine Schaffung von einer Kapitalmarktunion. Das andere Thema ist die Bankenunion. Da haben wir schon eine gemeinsame Aufsicht, aber da sind wir auch noch nicht ganz am Ende. Da geht es vor allen Dingen um das Thema Einlagensicherung und auch die Frage, wie kann es gelingen, auch in Europa noch leistungsfähigere Banken zu bekommen, die auch globalen Wettbewerb wieder wettbewerbsfähig sein können. Und da spielt zum Beispiel das Thema genau Einlagensicherung auch eine Rolle. Es fehlt halt noch dieser letzte Schritt, was auch ja noch kontrovers diskutiert wird zum heutigen Zeitpunkt.
Wenn wir über Transformation reden, dann sind wir mal sehr schnell auch bei dem Stichwort Digitalisierung. Wir hatten diese Woche eine Folge Digitalisierung im Verkehr. Aber ein ähnlicher Prozess läuft natürlich auch im Finanzmarkt. Was ist in Bezug auf Digitalisierung im Finanzwesen, digitalen Euro zu sagen? Also das kann man sich ein eigenes Thema draus machen. Aber was ist da der aktuelle Stand oder welche Veränderungen würde es im Zahlungsverkehr geben?
Ja, also das ist ein sehr wichtiges Thema. Ich denke, da sind wir in Europa gar nicht schlecht aufgestellt mit dem Projekt des digitalen Euros, den das Eurosystem vorantreibt. Die Idee ist es eben letztlich Bargeld digital, schnell, sicher, günstig bereitzustellen und zwar auf zwei Ebenen. Einmal, was den Verbraucher betrifft, also dass in der Zukunft jeder Bürger in der EU zumindest bis zu einem gewissen Limit eben Zugang hat zu einem digitalen Euro über die Geschäftsbank und damit dann eben im Internet beispielsweise kostenlos und in Echtzeit bezahlen kann und damit wir in Europa ein System haben, was unabhängig ist, ist auch von den privaten Anbietern wie beispielsweise PayPal. Auf der anderen Seite würde so ein digitaler Euro aber auch erlauben, programmierbares Geld sozusagen zu haben, das nennt man im Fachbegriff Smart Contracts, wo man dann dahinter dafür sorgen kann, dass es beispielsweise auch in der Industrie Anwendung geben kann, so Machine-to-Machine-Payments entwickeln kann und dadurch eben neue Möglichkeiten hat, die Digitalisierung auch für eine Industrie 4.0 voranzutreiben und damit auch Technologien wie Blockchain, was bisher auch noch nicht in der Breite genutzt wird, eben zugänglich zu machen. Das sind so die Chancen, die mit diesem Projekt verbunden sind und wo, wie gesagt, im Eurosystem auch gerade eifrig dran gearbeitet wird und da auch, ja, auch noch in diesem Jahrzehnt wir sicherlich Ergebnisse sehen werden.
Ja, es gibt in dem Papier, das ihr in der AG Finanzen geschrieben habt, in den Empfehlungen gibt es das Stichwort einer europäischen Fiskalkapazität. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nicht gleich aussteigen, es ist ein sperriges Wort. Diese europäische Fiskalkapazität bedeutet, dass man zusätzliche Mittel auf EU-Ebene für gemeinsame Ausgaben zur Verfügung stellt, also europäische Finanzierungsinstrumente. Sebastian, wo ist der Unterschied zur Finanzierung von Aufgaben über den Haushalt, wie wir das schon kennen und wie das schon viele Jahre etabliert ist?
Ja, die Idee von der europäischen Fiskalkapazität, da kommen wir wieder an den Anfang mit dem Draghi-Report, ist es im Prinzip die Überlegung der EU, eigenständig auch Finanzmittel zu geben. Also etwa eine Möglichkeit wäre eben durch eine Begebung von gemeinsamen europäischen Anleihen, um damit eben verbunden dann gewisse europäische Aufgaben, auf die man sich eben politisch einigen muss, wie beispielsweise Klimaschutz oder Sicherheit, finanzieren zu können. Wir haben schon eine gewisse Erfahrung in diese Richtung gemacht mit dem Corona-Wiederaufbaufonds, wo wir zweckgebunden für die Bewältigung der Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie eben einmalig 57 Milliarden Euro aufgenommen haben und zur Hälfte an Kredite, zur Hälfte auch an Zuschüssen vergeben haben. Und das könnte man natürlich nun überlegen, sozusagen, wenn es eine politische Einigung gäbe auf europäischer Ebene, das fortzusetzen eben für gewisse Aufgaben. Um das natürlich dann auch sinnvoll zu machen, braucht es dann auch gewisse Regeln, auf die man sich europäisch einigen muss, wie man diese Mittel dann auch für produktive Projekte auch einsetzt und auch so ein gewisses Checks and Balances geben. Das hätte aber dann die Chance, wenn man das eben macht, dass man eben relativ kostengünstig, effizient und auch relativ schnell so eine Kapazität aufbauen kann. Die Alternative wäre natürlich über den mehrjährigen Finanzrahmen der EU, da den Haushalt aufzustocken. Das setzt in der Regel aber langwierige Haushaltsverhandlungen zwischen allen 27 Staaten voraus. Da müssen dann die Mitgliedstaaten selber sozusagen die Finanzmittel bereitstellen. Das kann natürlich dann auch zu schwierigen Verhandlungen auf nationaler Ebene kommen, wo wir dann eventuell auch durch gewisse Seiten dann ausspielen von nationalen versus europäischen Ausgaben dann Diskussionen haben können. das ist so der alternative Weg, der eben in der Regel politisch ja durchaus auch schwieriger ist, auch wenn es natürlich jetzt nicht das eine das andere nicht ausschließt, sondern wir brauchen natürlich auch weiterhin einen Haushalt auch auf europäischer Ebene, der durchaus auch größer werden sollte und der notwendig ist, um auch vorhandene Ausgaben zu tätigen, wo die EU auch tätig ist.
Ja.
Aber so eine Fiskalkapazität könnte, wie gesagt, eben auch zweckgebunden helfen, eben kurzfristig auch gerade diese großen Investitionsbedarfe in Infrastruktur oder auch in Klimaschutz auf europäischer Ebene eben diese Mittel bereitzustellen und auch zu finden.
Ja. Lass uns einen kurzen Schwenk machen zum Thema Regulierung. Also Bürokratie soll eigentlich überall abgebaut werden. Regulierung ist natürlich auch im Finanzmarkt ein zentrales Thema. Andererseits ist da der Bedarf aber natürlich auch groß. Wie könnte eine maßvolle Regulierung aussehen, die Verbraucherinteressen einerseits, Bankeninteressen andererseits in ein neues Gleichgewicht bringt?
Also Regulierung ist wichtig und natürlich, also haben wir das auch gelernt sozusagen aus Folge der großen Wirtschafts- und Bankenkrise 2008/2009, dass es sinnvoll ist, natürlich Regeln zu haben, gerade für den Bankensektor. Mittlerweile stellt sich natürlich nur die Frage, wir sind wie gesagt in einem internationalen Wettbewerb, auch müssen natürlich auch uns anschauen, was in den USA und an anderen wichtigen Finanzplätzen passiert, wie man das Ganze eben ausgewogen gestaltet, gerade auch im Hinblick auf quasi neue Aspekte, wenn wir beispielsweise an grüne Finanzprodukte denken, das ist natürlich auch wichtig, dass wenn wir halt da auch ein wettbewerbsfähig sein wollen in Europa, dass wir natürlich gewisse Regulierung brauchen, aber die Regulierung eben sinnvoll gestaltet sein muss und nicht verhindern darf, dass wir auch in Europa unsere Finanzinstitutionen eben wettbewerbsfähige Produkte anbieten können und dass wir da auch drauf drängen müssen als Europa, als EU über die internationalen Foren da auch möglichst einheitliche Standards global zu etablieren, dass wir also quasi nicht in Europa besonders beziehungsweise dann Ausweichbewegungen haben an andere Finanzmärkte und dann gewisses Level Playing Field stattfindet. Ansonsten ist es natürlich wichtig für den Verbraucherschutz, dass wir eben verständliche Regeln haben, die halt mit einbeziehen auch die Risikobereitschaft des einzelnen Konsumenten sozusagen, die aber halt nicht verhindern, dass die Produkte dann extrem teuer werden. Deswegen, weil Regulierung ist natürlich auch immer verbunden mit Kosten, weil dahinter muss natürlich auch eine Institution dann entsprechende Mitarbeiter und entsprechende Systeme dann auch etablieren. Deswegen muss man da halt immer schauen, auch, dass man eine sinnvolle Balance findet, damit man eben sozusagen Finanzstabilität gewährleistet, aber eben auch Innovationsfähigkeit und auch wettbewerbsfähige Produkte in Europa eben auch etabliert.
Noch ein anderer Aspekt in dem Zusammenhang. Ihr schreibt, ein leistungsfähiger europäischer Finanzmarkt können auch die soziale Frage adressieren. Was genau ist damit wiederum gemeint?
Das ist richtig. Also je leistungsfähiger der Finanzmarkt ist, das heißt, je besser die Kreditvergabe und auch die Investitionen funktionieren in Europa, gerade auch vielleicht auch in Regionen, die wirtschaftlich nicht so stark sind, desto eher kann der Finanzmarkt dazu beitragen, dass es eben mehr Wachstum gibt in Europa, was wiederum dann natürlich gut ist für das Sozialsystem, weil das natürlich auch von höheren Steuereinnahmen dann profitieren kann. Und da schließt sich sozusagen an der Stelle dann der Kreis. Und insgesamt kann eben gerade dieses Thema Kapitalmarktunion dazu beitragen, dass vielleicht auch das sogenannte Potenzialwachstum, also das mögliche Wachstum, das Europa hat, gegeben seiner Ressourcen, erhöht wird, weil eben dadurch, wenn es uns gelingen würde, eben diese hohe Sparquote, die wir haben, eben auch in Investitionen umzumünzen in Europa, eben gerade mehr innovative Unternehmen fördern würden, die dann auch groß werden und dadurch eben auch zu den USA ein bisschen aufschließen könnten, weil das zeigen auch verschiedenste wissenschaftliche Abhandlungen, dass das so ein Teil dessen erklärt, warum wir zumindest auch in den letzten Jahrzehnten oftmals eben höheres Wachstum in den USA sehen im Vergleich zu Europa und auch der Eurozone.
Ja, jetzt hast du verschiedene Projekte, große Projekte beschrieben. Wie sieht es mit den Mehrheiten in der EU aus, um diese Projekte auf den Weg zu bringen? Wo sind da die Verbündeten? Wo sind sie eher nicht? Wie optimistisch bist du, dass das Ganze vorangeht?
Ja, also ich hoffe schon, dass jetzt gerade mit der neuen EU-Kommission und auch angesichts der schwierigen globalen Weltlage, dass es schon in Europa vielleicht auch ein Momentum geben könnte, dass die Staaten sagen, okay, wir müssen jetzt gerade bei dem Thema Kapitalmarktunion vorankommen. Also da haben wir schon jetzt auch gesehen in den letzten Monaten, dass gerade Deutschland, Frankreich oder auch Spanien hier die Regierungschefs auch Fortschritte fordern. Hier sind es eher momentan, würde ich sagen, gewisse kleinere Staaten, die ja auch für ihre Verhältnisse einen großen Finanzplatz haben, die da vielleicht noch häufig Bedenken äußern. Aber ich würde sagen, dass man diese regulatorischen, aufsichtsrechtlichen Fragen, die dahinter stehen, durchaus lösen kann, wenn man das Große und Ganze sieht. Und dass es da halt einfach notwendig ist, vielleicht sich auch angesichts dieser äußeren Widerstände, die ja da kommen, die neuen finanziellen auch Herausforderungen, die jetzt vielleicht mit der Präsidentschaft von Trump einhergehen, die höhere Notwendigkeit für Europa, da selbstständig für die Verteidigung tätig werden zu müssen und auch ein Gegengewicht wirtschaftlich aufzubauen, beziehungsweise auch die eigenen wirtschaftlichen Möglichkeiten voranzubringen, dass das halt so Momentum geben könnte, gerade bei dem Thema Kapitalmarktunion, aber auch bei dem Thema Bankenunion, wo wir auch, müssen wir sagen, auch in Deutschland bisher eher an der Stelle ein bisschen die Bedenkenträger auch zum Teil waren, weil wir natürlich ein spezielles Bankensystem haben mit Sparkassen, mit Volksbanken, mit eigenen Sicherungssystemen, wo wir aber auch Lösungen schon in der Schublade zum Teil haben, wo wir sagen, man kann auch so ein zweistufiges System haben, wo eben es eine gemeinsame europäische Sicherungsebene gibt, aber dann auch nochmal auf der nationalen Ebene sozusagen eine zweitere, vielleicht eine höhere Absicherung, die dann auch für gewisse Institutionsgruppen zur Verfügung stehen. Das heißt, das eine muss das andere nicht ausschließen und dadurch kann man, glaube ich, auch insgesamt dann zu Lösungen kommen. Also von daher wäre ich grundsätzlich optimistisch, dass es eben aufgrund des äußeren Drucks auch vorangehen kann bei den Themen.
Ja, okay. Bleiben wir im Moment bei Deutschland nochmal. Also solide, zukunftsorientierte öffentliche Finanzen sind ja das erklärte Ziel. Das klingt gut. Womit wir aber in Deutschland auch beim Stichwort Schuldenbremse wären, was wir alle nicht mehr so richtig hören wollen. Aber das Problem bleibt natürlich. Investitionsstau haben wir angesprochen. Wir brauchen eine Reform der Schuldenbremse. Das wird international auch bestätigt. Erklär uns kurz, was genau da geändert werden muss und was auch durchaus nicht, bitte.
Genau, also die Schuldenbremse sollte nicht unbedingt abgeschafft werden, weil wir haben ja auch auf europäischer Ebene Fiskalregeln, die wollen wir auch einhalten, aber die Schuldenbremse bedarf durchaus einer Reform, das sagen sehr viele Institutionen, also mittlerweile auch sogar die Bundesbank und andere Player. Und da gibt es beispielsweise so drei Punkte, an denen man schrauben kann. Das eine ist eine Art Investitionsregel zu ergänzen, das heißt gewisse Zukunftsinvestitionen in Bereiche wie Infrastruktur, Klimaschutz, Digitalisierung von regulären Defizitgrenzen stärker als heute auszunehmen. Das andere Thema ist, wir haben in der jetzigen Form der Schuldenregel schon einen Verschuldungsspielraum in normalen Zeiten, der beträgt 0,35%. Der wurde damals, ist jetzt nicht wissenschaftlich begründet, warum das 0,35% ist, den kann man auch etwas ausdehnen sozusagen. Und sich da auch an Best Practices orientieren, was andere Länder wie Schweden machen. Also ist beispielsweise die Rede, kann man das zum Beispiel auf 0,5% zumindest aussehen. Das wäre schon mal ein kleiner Schritt. Und eine dritte Möglichkeit wäre die sogenannte Konjunkturkomponente. Also die erlaubt sozusagen Abweichung von der Schuldenbremse bei konjunkturellen Schwankungen. Da geht es um Fragen, wie man das genau berechnet, an welchen Werten und Indikatoren man sich da orientiert. Da gibt es auch noch Spielraum, da nachzujustieren und damit sozusagen in konjunkturellen schwächeren Zeiten, wo man eben deutliche Abweichungen von dem sogenannten Potenzialwachstum haben, also von den, wie das Wachstum wäre, wenn quasi alle Kapazitäten der Wirtschaft ausgelastet werden, da dann entsprechend in diesen Zeiten auch etwas mehr Verschuldungsspielraum nutzen zu können, um eben gerade dann konjunkturelle Impulse und sinnvolle Investitionen tätigen zu können.
Ja, ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar gibt es noch einen anderen Bereich, den ihr ansprecht, der hat etwas mit den offensichtlich hohen Ersparnissen zu tun, die wir in Deutschland, auch in Europa haben, die aktiviert werden sollen. Wie aktiviert man diese Ersparnisse? Es steht ja jetzt schon jedem frei zu investieren. Ihr habt hier internationale Projekte auch im globalen Süden im Blick und möchtet dafür Anreize schaffen. Woran denkt ihr da?
Ja, das ist richtig. Wir haben hohe Ersparnisse. Also es geht dabei darum, wie man gerade auch mehr privates Kapital mobilisiert. Wie gesagt, was das jetzt in Europa betrifft, geht es da beispielsweise auch darum, so eine Art, vielleicht ein europäisches Sparprodukt anzubieten, das halt einheitliche Kriterien hätte in Europa und transparent und klar ist. Auf der anderen Ebene, was wir in unserem Papier ansprechen, ist auch die Mobilisierung von privatem Kapital für Projekte, etwa im Klimaschutzbereich im globalen Süden. Und da geht es dann eher auch darum, inwieweit die EU beziehungsweise auch die Mitgliedstaaten auch bereit sind, gewisse Absicherungen gerade von politischen Risiken mit zu übernehmen, weil das eben sehr wichtig ist, wenn gerade auch private, also reden wir jetzt nicht über die Privatpersonen, sondern eher über auch private Investoren beziehungsweise auch Firmen, die dann bereit wären, auch quasi sinnvolle Projekte zu tätigen oder dafür Kapital aufzunehmen, die dafür aber gewisse Sicherungsinstrumente brauchen. Das andere Möglichkeit ist natürlich auch steuerliche Anreize. zu schaffen, um eben dann auch Ersparnisse in eine gewisse Richtung zu mobilisieren und auch in einem gewissen Ausmaß diese öffentlich-private Partnerschaften dann auch zu fördern. Und was den regulatorischen Bereich betrifft, ist dann auch so eine große Frage, wie man, weil natürlich gerade die institutionellen Investoren sind angewiesen auf Ratings und dürfen auch nur investieren, wenn gewisse Ratings erfüllt sind. Da ist natürlich auch eine regulatorische Frage sozusagen, wie man gewisse Risiken dann auch bewertet und einpreist. Und da spielt, wie gesagt, diese Absicherungsinstrumente eine große Rolle. Und das kann dazu beihelfen. Da gibt es auch viele Diskussionen im Bereich G20, G7, IWF, wie man auch in dem Bereich die sogenannte internationale Finanzmarktarchitektur modernisieren und anpassen könnte. Weil natürlich es klar ist, dass wir riesige Investitionsbedarfe haben, wenn wir die Klimawende quasi global erreichen wollen. Und dafür brauchen wir staatliche Investitionen, aber natürlich auch private Investitionen. Weil es gibt natürlich, schauen wir uns nur Afrika an, da viel Potenzial, aber halt natürlich viel Unsicherheit und viele auch politische Risiken. Und damit geht es eben gut umzugehen, weil dann kann das eben eine Chance sein, eben für die Investoren, aber natürlich auch eben für die Menschen vor Ort und eben am Ende auch für den Klimaschutz, wovon wir dann alle global auch profitieren können.
Definitiv. Das übergeordnete Ziel von all dem, was wir besprochen haben, ist ja Wettbewerbsfähigkeit. Und dazu brauchen wir, so sagt ihr das in eurem Impulspapier, einen Dreiklang: Finanzmarkt, Stabilität, Verbraucherschutz, Investitionsbereitschaft. Was ist der Kern? Oder kannst du uns das nochmal zum Abschluss in ein Bild packen?
Ja, genau. Wir haben einmal das Thema Stabilität. Stabilität schützt vor Krisen, schafft eben Sicherheit. Wir haben das Thema Verbraucherschutz, was für das Vertrauen wichtig ist und auch gerade für die Mobilisierung dann auch von privatem Kapital, um das eben auch bereitzustellen. Und der dritte Aspekt ist so ein bisschen die Investitionsbereitschaft, die dann eben sich letztlich transformieren kann in Wachstum und, wie wir es ganz am Anfang angesprochen haben, auf europäischer Ebene dann auch in europäische Souveränität, wenn eben das Kapital dann eben in Projekte fließt, die wir eben brauchen für mehr Souveränität, also gerade Thema Verteidigung, Thema Wettbewerbsfähigkeit, aber auch Klimaschutz. Genau, in den Bildern ausgedrückt kann man so ein bisschen sagen, also wir brauchen ein stabiles Fundament. Das ist quasi das Thema Finanzstabilität, auf dem dann sozusagen ein Haus gebaut werden kann, das eben durch Vertrauen der Verbraucher dann sinnvollen Verbraucherschutzregeln auch gestärkt wird und das dann für neue Erweiterungen, also Investitionen auch offen steht. Also wenn man das sozusagen sich als Bild so überlegt. Und insgesamt denke ich, wenn wir einen starken europäischen Finanzmarkt haben, dann schaffen wir damit eben auch die Möglichkeit, dass wir unsere Werte eben auch in diesen unsicheren Zeiten verteidigen können und auch leben können und auch durch eine gewisse Solidarität in Europa dadurch auch insgesamt vorankommen und auch unseren Wohlstand langfristig halten können. Und deswegen glaube ich, ist es insgesamt ein sehr wichtiges Thema und ich hoffe sehr, dass wir mit diesen Impulsen jetzt auch da vielleicht auch nochmal so ein bisschen den Fokus auf diese Dimension legen können und ein bisschen außerhalb der nationalen Debatte Denkanstöße geben können.
Wunderbar, genau, das ist das Ziel. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an Sebastian Camarero für diesen tiefgehenden Einblick in die europäische Ebene rund um Finanzen, Digitalisierung, europäischen Finanzmarkt. Wer sich das nochmal genauer anschauen möchte, wir haben verschiedene Aspekte angesprochen, ist herzlich eingeladen, sich das neue Impulspapier des Managerkreises zu besorgen. Wir veröffentlichen das nächste Woche, also Mitte Dezember. Sie finden es wie üblich auf unserer Website sowie auf LinkedIn. Gerne weiterverbreiten. Wir laden Sie dann im Januar wieder ein, im nächsten Jahr zur nächsten Ausgabe unseres Wirtschaftspodcasts mit Einblicken und Stimmen aus der Wirtschaft. Hören Sie gerne wieder bei uns hinein. Bis dahin, tschüss und alles Gute.
Vielen Dank.